Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Medienlos, der Podcast aus Berlin. Heute mit einer Sendung zu aktuellen Tagesthemen und wir sind ja wahrscheinlich der unzuverlässigste Wochenspiegel der Welt und dementsprechend ja, kommt jetzt ganz zuverlässig die Titelmelodie. Ja, wir haben ein straffes Programm, wir haben viele Themen.
Ich habe gerade ein Déjà-vu, aber nee, eigentlich ein Déjà-Écoute, ne? Also
ja.
Kam mir eben gerade bekannt vor.
Kam dir bekannt vor? Ja, ich habe es abgewandelt. Ja, um es zu erklären, wir hatten eine kleine technische Panne und die ganze Begrüßung gab es schon mal. Und die war vorher auch nicht besser. Also
war gut.
Ja, war danke. Prima. Danke. Ja, mir gegenüber der wunderbare Marc Domagalla.
Danke gleichfalls.
Ja, der unbekannteste Hammerwerfer aller Zeiten.
Genau.
Und ja, wir
steigen. Du hast auch mal Hammerwurf gemacht.
Ja, das war noch schlechter, kann ich sagen. Das war noch schlechter.
War so ungefähr wie deine Inlineskate-Karriere.
Ja, die Inlineskate-Karriere und Hammerwurf-Karriere hatte dieselbe Länge. Also sehr dynamisch. Ja. Kurz gehalten, kurz knackig. Ja. So, hast du mich jetzt nur grund gemacht oder können wir jetzt einsteigen?
Gut. Alles gut, ist keiner zu Schaden gekommen dabei.
Wie schadenfroh jemand mir gegenüber jetzt lacht. Aber wir wollen ernste Themen machen. Das passt jetzt. Okay. Ich möchte ein bisschen mehr.
Ja.
Haben wir uns jetzt.
Ja.
Sehr gut. Erste Thema. Du wolltest ja keine Reihenfolge oder möchtest du jetzt doch eins vorschlagen?
Nö.
Fangen wir mit dem
ersten. Oder überrasch mich.
Ja, das wird sicher lustig. Ich habe die Themen geschickt. Nein, aber wir fangen mit dem ersten Thema an. Und zwar mein erstes Thema. Meine Notiz lautet: Xavier entschuldigt sich. Xavier Naidoo hat erst Lieder gesungen. Dann hat er aufgehört mit Singen. Dann wurde er Querdenker. Dann hat er die Bundesrepublik nicht mehr anerkannt. Dann hat er wieder darüber gesungen, dass er nicht mehr anerkennt. Und jetzt entschuldigt er sich und sagt, ich war auf einem völlig falschen Weg. Man muss jetzt mal erklären, für Leute, die es nicht gesehen haben, es gibt da so ein 3-Minuten-Video von Xavier Naidoo, wo er sagt, er war auf einem furchtbar falschen Weg. Er hat sich von den falschen Leuten beeinflussen lassen. Und er sieht das jetzt alles wieder ganz anders. Und er fühlt sich geläutert. Wie sehen wir das? Also wie siehst du das?
Ja, diese Entschuldigung wird keine leichte sein.
Genau.
Diese Entschuldigung wird steinig und schwer.
Ja.
Aber jetzt es ist lächerlich, weil wenn man das alles vorher schon mal von ihm gehört hat, wie er mit Tränen in den Augen da seine Parolen da.
Die Adrenochromkinder, die befreit wurden.
Ja. Also es war herzzerreißend. Ne? Und also dann weiß ich nicht, was man. Ja, das ist genauso wie, wenn man sagt, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Also
jetzt könnte man sagen, jeder hat eine zweite Chance verdient. Ich bin,
kann er ja machen.
Aber er kann es nicht in 3 Minuten abtun.
Kann er meinetwegen Entschuldigung sagen und dann, aber er braucht jetzt nicht zu erwarten, dass er weiterhin so im öffentlichen Leben jetzt Friede, Freude, Eierkuchen weitermachen kann. Also,
ja, das ist genau der Punkt. Er hat jetzt dieses Thema mit den Querdenkern und mit diesen ganzen Telegram-Kanälen und so. Das ging ja über 2,5 Jahre. Und da ist eine 3-Minuten-Entschuldigung jetzt, steht nicht gut im Verhältnis. Ja. Ich glaube auch, da muss mehr kommen. Vielleicht ist es ja so, vielleicht war er auf der falschen Ebene unterwegs. Vielleicht hat er sich da vergaloppiert. Das kann passieren.
Wie ist er denn aber auf die neue Ebene gekommen?
Ja, das hat wohl der Ukraine-Krieg ausgelöst, weil seine Frau ist ja Ukrainerin und die Ukrainerin. Jedenfalls, das soll wohl viel in ihm bewegt haben, sagt er. Ich habe mit ihm da nicht weiter drüber philosophiert. Ich auch wenn es jetzt sehr lächerlich klingt, ich grinse jetzt gerade so ins Mikrofon, weil ich finde genau dieses Thema, erst macht er 2,5 Jahre die Existenz von einem Kleinen und erzählt von irgendwelchen Adrenochromkindern, dem Nichtbestand der Bundesrepublik Deutschland, dem Unsinn der Masken, der Nicht-Existenz von Coronavirus und. Und jetzt sagt er plötzlich, ja, April, ich habe mich geirrt. Kann ja sein. Also ich mache es gar nicht schlecht, aber...
Oder ist er jetzt auf den Trichter gekommen, weil genau die gleichen Leute, die die Sachen vertreten haben, die er vorher vertreten hat, jetzt aber auch der Meinung sind, dass Putin keinen Krieg führt? Und jetzt ist er doch ein bisschen betroffen? Und
naja, also. Ich finde, was man sofort gemerkt hat, die Reaktionen darauf waren ja... von den üblichen Verdächtigen, also von Michael Wendler, dem wahrscheinlich schlechtesten Politologen aller Zeiten, und Attila Hildmann, dem vegansten Koch, mit den größten Steuerschulden aller Zeiten. Also es waren ja die üblichen Verdächtigen. Die haben aber auch gleich so reagiert und haben gesagt, ja, er ist halt ein Verräter. Und er ist halt. Also die haben ihn gleich richtig niedergemacht und haben da richtig hart drauf reagiert. Also es scheint ihnen allen nicht zu passen. Jetzt muss man mal dazu sagen, ich glaube, ich kenne Xavier Naidoos Kontostand nicht, aber ich glaube, er verkraftet 3 Jahre ohne jegliche Musik auch nicht so gut.
Nö.
Er ist aus allen Formaten rausgeflogen.
Ja.
Er kann gar keine Gageneinnahmen gehabt haben. Und im Gegensatz zu Attila Hildmann hat er auch nicht angefangen, irgendwelche Prepper-Pakete zu verkaufen. Also, das muss man ihm ja mal zugute halten.
Ich fand schon damals erstaunlich, wie das bei DSDS dann auch geschafft haben, da ihn rauszuhalten. Und
dann hat man dann mit dem Wendler auch, den hat man dann weggescrambled.
Gepixelt.
Ja, genau. Also,
das fand ich noch peinlicher.
Ja, auf beiden Seiten peinlich. Also sowohl für den Wendler als auch für RTL sehr peinlich, weil man daran gesehen hat, ja, die hatten das so weit vorab gedreht, die konnten ihn jetzt gar nicht rausschieben.
Ja.
Der war halt existent.
Also das mit DSDS habe ich jetzt ja mal selber am eigenen Leib fast gesehen, durch Zufall, als wir letztes Jahr mit Freunden in Wernigerode waren. Und wir gehen da so Richtung Marktplatz und wundern uns auch, dass da so viel los ist. Und da war da dieser Glaspalast. Und ja, da war der Florian.
Mit seinem Gefolge.
Genau. Also und da haben wir gesehen, wie lange das gedauert hat, bis diese Sachen ausgestrahlt wurden.
Hm. Ja, und was mich wundert ist, ich habe so einen Kommentar von diesem einen, also lustig, da ist immer einer, bei den keiner kennt. Also Florian Silbereisen,
ja.
Egal wie, kennt man.
Kapitän vom Traumschiff.
Genau, dann war diese Sängerin, die Ilse de Lange dabei, die hat ja auch, sag mal, zumindest das Lied könnte man kennen, was sie gemacht hat.
Und ich fand auch sehr gut, wenn, wir haben es ja dann auch geguckt, wenn sie selber mal so ein bisschen gesungen hat oder sich dann die Gitarre gegriffen hat, das klang ad hoc auch wirklich gut. Also muss ich sagen.
Die ist aus der Musik, die ist auch aus. Wen ich nicht kannte, war Toni Dingens da, der da.
Gott.
Ja, wer auch immer, der angeblich größte Produzent aller Zeiten, der schon allen geholfen hat und nicht geholfen hat. Also die kramen mal so Leute aus, die kein Mensch kennt.
Aber ich fand, er hat ein positives Image gehabt. Also tanzen möchte ich ihn, also ich hätte ihn, oder doch, bei Let's Dance, den zu Let's Dance schicken.
Ich fand den so uninteressant. Ich fand den so, der hat auf mich so, der gehörte da gar nicht hin. Der war so, der wirkte so unbeholfen.
Also ja, war er auch. Und so, genauso hat er auch getanzt. Und
ja.
Deswegen und so hat er auch hätte ich ihn agiert.
Und dann wundert mich immer, wie der so ein Riesenproduzent sein will. Aber egal. Ja. Jetzt sind wir so ein bisschen abgewichen von
Xavier Naidoo. Wie gesagt, also, nee, also diese Entschuldigung, schön und gut, sowas muss man natürlich auch immer gleich so öffentlich machen. Das ist heutzutage so in diesem Metier, dass man jede Sache gleich in Social-Media-Kanälen kommentieren muss. Und wenn man schwanger ist, dann wird das über Social Media alles geteilt. Und
du kannst ja froh sein, dass der Erzeugungsakt nicht noch
kommt
demnächst. Ja, also Häkchen dran, Xavier, wir sagen, das war nichts mit der Entschuldigung. So, kommen wir zum nächsten Thema. Nächstes Thema, meine Notiz heißt, Scholz führt nicht.
Wurdest du schon von ihm irgendwie mal eingeladen oder?
Er darf mich ja nicht mehr blocken.
Er darf dich nicht mehr blocken?
Nein, das dürfen Politiker im führenden Ämter nicht mehr.
Ja, aber die dürfen ja doch sowieso, sie sollen doch sowieso momentan keine Facebook-Seiten mehr.
Nee, Facebook nicht, aber bei Twitter hat er mich ja irgendwann mal nach einem Ausspruch geblockt und das darf er jetzt nicht mehr sein Pech. Aber ich schreibe ihm auch nicht mehr, ich bin da raus. Aber der Punkt ist, ja, also der Vorwurf lautet, der Führungskraft von Scholz wäre nicht so, würde sich jetzt in der Ukraine-Krise zeigen, nicht so toll. Jetzt muss man dazu sagen, also erstmal, dass er nicht gut führt, unterstreiche ich erstmal. Auf der anderen Seite muss man ihm mal zugestehen.
Wer nicht führt, kann auch nicht gut führen, ne? Also.
Ja, das ist eben sein Problem, diese Lethargie, die da drin steckt, das ist das größere Problem, weil dass er nicht mit Sachen vorausprescht, ist in meinem Kopf eher positiv, weil man muss sich auch mal die Aufgabe klar machen. Er hat doch eine schwere Aufgabe.
Gut, aber das ist doch vom Verhalten her authentisch, weil so war doch sein ganzer Wahlkampf.
Ja, natürlich. Ja, wir gar nicht. Ja, du hast recht. Aber der Punkt ist halt, diese Geschichte mit der Ukraine ist halt sehr schwierig, weil man will keine kriegsbeteiligte Partei sein. Witzig finde ich, man diskutiert sich da so tot dran. Mhm. Man sieht bloß nicht, dass es einen Faktor gibt, der auch noch mit entscheidet, ob man kriegsbeteiligt ist oder nicht. Und das ist Putin.
Ja, da fällt dir fast der Stift aus der Hand.
Da fällt mir der Stift auch gerade ins Mikro. Und na, sag mal so, man kann ja noch so viel tun und man kann ja sich selber seine Deklinationen da passen, aber wenn die andere Seite einen für kriegsbeteiligt hält, dann kann man so viel drumherum reden.
Ja, und, ne? Es ist halt ein bisschen lächerlich, irgendwie zu sagen, naja, nee, also wir beteiligen uns nicht am Krieg, aber wir liefern schwere Kriegsgeräte an Länder, die in einem Ringtausch denn was an die Ukraine liefern.
Wir mittlerweile Panzerhaubitzen. Also jetzt liefern wir wirklich direkt Waffen und wir bilden die Leute daran aus, weil meines Wissens diese Panzerhaubitze 2000 ist neben dem Gepard, also lustigerweise, wir liefern denen so ziemlich das komplizierteste Zeug, was wir im Areal haben. Mhm. Also der, ich sag mal, so ein Schützenpanzer Marder ist letztendlich ein LKW mit einer Kanone dran. Den kann eigentlich jeder fahren. Der ist auch nicht sehr komplex, der hat eine Tür, der hat eine Kanone, der ist auch nicht sehr komplex, der ist aus den 60er, Ende der 60er. Mhm. Da schicken wir den Gepard, einen Luftabwehrpanzer, der hochgradig kompliziert ist von der Computertechnik, und wir schicken denen eine Panzerhaubitze 2000, die hochgradig kompliziert ist, die also auch einen Ausbildungsaufwand darstellt. Also ich bin noch nicht ganz sicher, ob das alles so in die richtige Richtung geht. Witzig ist nur, ich finde, die Amerikaner haben sich da mal wieder mehr Gedanken gemacht und haben sich ein kleines bisschen besser verhalten. Sie haben schweres Gerät geschickt, aber nicht unbedingt zum Kämpfen. Sie haben gepanzerte Hubschrauber geschickt, die also ermöglichen, Leute in einem Feuergefecht auch mal unter Beschuss rauszuholen und. Mhm. Sie waren da ein bisschen geschickter. Man merkt, sie haben mit Krieg mehr Umgang als wir.
Ja.
Auf der anderen Seite, man muss sehen, laut der NATO-Konvention ist es uns erlaubt, jedes in einem ungerechten Krieg befindliche Land zu unterstützen. Mhm. Also das ist aber graue Theorie.
Mhm. Was hältst du denn für taktisch sinnvoller, dass man einerseits sagt, wir liefern so und so viel von dem und dem und dem und dem und dem und bilden die Ukrainer darin aus, also besser das so zu sagen als Abschreckung oder es nicht zu sagen, damit der Gegner ja auch nicht weiß, was alles so an Bewegungen stattfindet.
Ja, das ist Unsinn, weil die nachrichtendienstliche Arbeit jetzt im Hintergrund kocht. Also die Nachrichtendienste sind wahrscheinlich da das höchst aktivste Werkzeug derzeit. Ob man denen was da jetzt, ob man jetzt verrät, was man denen rüberschickt oder nicht, die kriegen sowieso mit an den Transporten. Wir haben Satellitenüberwachung. Man kriegt keine 8 Panzerhaubitzen transportiert, ohne dass es jemand mitkriegt. Die stehen auf Bahnwaffen.
Das ist richtig, aber man muss ja nicht immer gleich alles schon verraten.
Ja, ich weiß, was du meinst, aber das ist relativ müßig. Das ist so ein kleiner Winkelzug, den man machen könnte. Der würde aber nicht viel auslösen. Ich halte das für, also kannst mal sicher sein, das wird wahrscheinlich über Bremerhaven gehen. Hm. Jeder, der schon mal in Bremerhaven war, kennt diese Verlade. Häfen, wo dann das Militärgerät steht, auch von den Amis und so weiter.
Ja, aber ich meine,
da parkt der Satellit drüber zurzeit.
Ist es so wie beim Säbelrasseln, dass man halt auch so ein bisschen auf dicke Hose macht und sagt, wir schicken das alles drüber, damit der Gegenüber weiß? Oder ist es unklug?
Also ein Teil davon wahrscheinlich, weil ich glaube, die russische Militärführung hat sich diesen Krieg ein bisschen anders vorgestellt. Dass sie so auf Widerstand stoßen, dass sie sich so schwer damit tun. Ich glaube, die Soldaten sowie die Militärführung haben sich das ganz anders gedacht. Mhm. Und jetzt stehen sie an diesem Stahlwerk Mariupol. Ich glaube auch nicht, dass der die Ukraine erobern wollte, bleibe ich bei. Da hätte er anders rangehen müssen, bleibe ich von vornherein dabei. Es geht um diesen Zugang zur Krim, es geht um diesen Gürtel da unten, den er befahrbar machen will von Landseite aus. Auf der anderen Seite, das hätte er leichter darstellen können und warum man sich jetzt da um dieses Stahlwerk so ewig rumscharmützelt, auch eine sehr merkwürdige Geschichte. Also kurz gesagt, der taktische, also die haben sich das anders vorgestellt und mit, im Grunde für dieses Szenario, ohne dass ich jetzt großer Kriegsexperte bin, die Panzerhaubitze liefert ihnen eine Möglichkeit aus der Entfernung um die 20 Kilometer Abwehrfeuer zu generieren, sozusagen auf gewisse Punkte zu sorgen, dass man sich da nicht sammeln kann. Also aus strategischer Sicht, glaube ich, ist das eine gute Variante. Ob das im Nachhinein sich dankt, ich glaube nicht. das nach diesem Krieg uns die Ukrainer noch so sehen wie vorher?
Hm, weiß ich nicht.
Wir kommen nicht ganz umhin, die russischen Waren komplett verzichtbar zu machen, noch nicht. Mhm. Selbst wenn wir es machen, wird unser Leben deutlich teurer. Wie lange die Leute das gerne mitmachen, sei auch mal dahingestellt. Also dieses ganze Ding hat ganz schöne Folgen.
Ja, das
was, ist klar. Was an Verzweiflung nach Verzweiflung riecht, ist, dass da oft die Atomkeule in die Hand genommen wird. Also ganz oft wird immer so in so einem Nebensatz, wo sich viele, also ich habe letztens einen Podcast mit Richard David Precht gehört, wo er meint, ja, offen hätte der noch nie von einem Atomschlag gesprochen. Aber auf der anderen Seite sagt er mal so, naja, es kann dahin führen, es könnte sein, das und so. Das sind natürlich Hinweise darauf, nicht, dass man es vorhat, aber man möchte natürlich die Drohung so latent stehen lassen.
Naja, also ich muss auch sagen, ich habe letztens auch mehrere Talkshows gesehen. In der einen, da war Gysi mit dabei. War auch wieder sehr interessant. Ich mag ihn sowieso gerne reden hören.
Ja, ja, also Rhetoriker, gar keine Frage.
Da kann sich jede Partei, würde sich jede Partei freuen, wenn sie so einen Rhetoriker in der Partei hat. Mhm. Und der hat halt auch, also sonst ist ja die Linke immer eine Partei gewesen, die sagen wir mal, gegen die Amerikaner und die Russen sind ja unsere Freunde sozusagen. Ja, und auch Gysi war jetzt also ein bisschen distanzierter und hat auch die Lage meiner Meinung nach besser jetzt eingeschätzt. Und auch ganz interessant war, was ich gehört habe von Sarah Wagenknecht, die dann auch ganz klar zugegeben hat, ja, ich habe meine Meinung geändert, ich habe verkehrt gelegen und sie hat gesagt, dass Putin ein irrationaler Mensch ist und das macht es natürlich sehr, sehr gefährlich so. Also irrational in den Entscheidungen, die jetzt getroffen werden oder getroffen werden könnten.
Und dann noch hinzukommt, muss man jetzt noch sagen als Ergänzung, dann haben wir noch eine Partei in der Regierung, die aus der ehemaligen Friedensbewegung hervorgegangen ist, wo mein neuer Freund Waffentoni, also Toni Hofreiter, täglich neue schwere Waffen fordert.
Ja.
Also die man hat ja das Gefühl, also man ist ein bisschen verwundert, wie eine Partei, die aus der Friedensbewegung hervorgegangen ist, plötzlich so kriegsfreudig ist.
Ja, also ich denke immer so dran, ihr wart ja, glaube ich, auch bei Dr. Strange im Kino. Sagen wir mal so, du wärst ins Koma gefallen und würdest jetzt so 2-3 Monate später wieder aufwachen, so im April, und würdest sagen, Marc, erzähl mir mal, was ist denn passiert? Und ich sage, Putin greift die Ukraine an und die Grünen wollen schwere Waffen. Und du würdest dir denken, in welchem Paralleluniversum, in welchem Multiverse bin ich hier gerade?
Ja, ich würde wahrscheinlich sagen, friert mich wieder ein.
Genau.
Also, ich würde da Probleme mit haben. Und ich verstehe es auch nicht ganz, wie man da so kriegswild plötzlich, also ob der Geschichte der Partei, und ich glaube auch nicht, ob das dem Zusammenhalt der Partei viel hilft, aber wir hatten diesen Vorgang schon mal. Wenn du dich erinnern kannst, wir hatten den Jugoslawien-Konflikt und wir hatten schon mal so Geschichten oder, also, weißt du, wir hatten schon mal die Geschichte zum Beispiel, der Jugoslawien-Konflikt war groß besprochen. Dass zur selben Zeit Hunderttausende in Ruanda starben, hat keinen interessiert.
Zu weit weg, ja.
Genau. Und da geht es nämlich manchmal um da zitiere ich jetzt mal auch aus dem Podcast Lanz und Precht, sehr interessant übrigens, hat Markus Lanz gesagt, die Nachkriegsgeschichte der Bundesrepublik basiert auf zwei Füßen. Und zwar, der eine Fuß war nie wieder Krieg, und nie wieder Auschwitz. Leider wird in einer Kriegs- und Krisensituation eine der beiden Säulen immer verzichtbar. Weil, und das mag jetzt komisch klingen im Zusammenhang, aber im Jugoslawien-Konflikt zeigte sich das. Man hat die Kriegsseite hingenommen, aber den Genozid in Ruanda verschwiegen. Und hier wird es wieder so ähnlich. Wir werden eine Entscheidung treffen müssen. Also hier ist es wieder so, wir werden den Angriff auf das ukrainische Volk nicht tolerieren können. Aber am Kriegsapfel werden wir knabbern. Das wird so sein. Wie will man sich da raushalten? Wir können nicht eingreifen. Und hinzu kommt vielleicht auch nochmal ein Thema, bin ich auch sehr interessiert. Putin empfindet es als Provokation, dass Finnland darüber nachdenkt, in die NATO einzutreten.
Ich meine, die Antwort von Finnland finde ich gut und richtig, so wie der gesagt hatte. Das ist der Aktion zu schulden, die von Russland auskommt.
Genau.
Weil nur deswegen sind wir darauf gekommen, dass wir jetzt beitreten wollen.
Kalt runtergebrochen. Er hat mit Militär eine Grenze überschritten, eines souveränen Landes. Wer sagt, dass er das bei dem Land macht und bei dem nicht? Und die Finnland-Position, natürlich rucken sich jetzt, man hatte, und geostrategisch wieder so ein Thema, das ist eine sehr fein zu betrachtende Geschichte, Finnland und Schweden waren die neutrale Position zwischen diesen Grenzen.
Schweden will auch.
Und Schweden möchte jetzt auch, weil die sagen, wenn der erstmal da reinläuft, bremst der nicht ab. Dann steht er plötzlich bei uns in der Haustür.
Und dabei wollten sie doch eigentlich, wollte Putin doch eher erreichen, dass die Ukraine genauso neutral wie die Schweiz und Finnland und Schweden bleiben eigentlich, ne?
Selbst, ja, das wäre ja auch ab einer gewissen Verhandlungsposition machbar gewesen, aber über den Punkt ist man einfach drüber. Ja. Auf der anderen Seite bleibe ich dabei, ich glaube, wir haben es in der letzten Folge schon mal gesagt, wir hatten schon mal dieses Thema, das wird uns auch eine Weile noch begleiten. Weder für einen EU-Beitritt noch für einen NATO-Beitritt bringt die Ukraine irgendwelche Voraussetzungen mit. Und wir teilen jetzt immer so in Aggressor und Angegriffenen.
Ja, ein paar Körner können sie schon in die Waagschale werfen.
Ja, auch nicht mehr. Aber der Punkt ist, der Punkt ganz wichtig ist, wir können uns jetzt im Prinzip, man darf die Ukraine auch nicht großartig verklären. Es ist ein hochkorruptes System. Es ist ein Land mit Regierungsschwierigkeiten. Es steht jetzt so stabil da, weil es in dieser Angriffsposition ist, aber im Grunde ist es ein sehr wackeliger Kandidat, sowohl wirtschaftlich als auch in Sachen Regierungsfestigkeit und sowas. Also da gibt es viele Mängel und die bringen noch lange nicht die Voraussetzung mit, dass sie in die EU oder in die NATO könnten.
Aber ich habe nur gestern gehört, ich habe da nichts weiter gefunden oder gehört, was daraus geworden ist, dass angeblich gestern Scholz mit Putin telefoniert haben soll.
Ja, dass so eine Geschichte mir jetzt öfter kommen. Keine Ahnung.
Wie läuft so ein Gespräch ab?
Tachchen,
wie geht's dir?
Wladimir, weiß. Und Krieg läuft. Aber ja, es ist sicher jetzt sehr grotesk, darüber zu philosophieren. Es gibt ja diese Drähte zwischen den Regierungen. Ich kann es ja gar nicht sagen, ich kann dir darauf gar keine gute Antwort geben, wie ich mir das vorstelle. Natürlich.
Weil das hat ja auch jetzt mit unserem Thema hier mit Führung von Scholz zu tun. Also
das ist aber ein offizielles quasi, was du jetzt, das hat mit Führung wenig zu tun, das ist so eine protokollarische Möglichkeit, die jedem offen steht. Die Frage ist ja, wir wussten ja bis vor kurzem, dass das Scholz und Macron zum Beispiel, dass man gesagt hat, na lass das mal den Macron machen, der hat noch einen Draht dahin, der wird noch gehört. Also es scheint ja auch nicht mehr zu sein, dass er jedem dazuhört. Und wenn ich mir so Auftritte öffentlicher Art, wir hatten ja jetzt gerade einen öffentlichen Auftritt von Scholz und Macron, und ich bewerte jetzt nicht mal das Sachliche. Ich möchte jetzt auch nicht darstellen, ich glaube auch nicht, dass Macron ein außerordentlich guter Politiker ist. Da möchte ich gar nicht. Aber von der Darstellungsform trennen die beiden Welten.
Ja.
Also in der Öffentlichkeit dazustehen, und ich rede nicht vom Alter. Alter, aber von der Art und Weise, sich in einer Öffentlichkeit zu zeigen.
Da haben die Franzosen sowieso ein ganz anderes Selbstwertgefühl als das, was wir Deutschen zeigen dürfen, sozusagen.
Ja,
Also auch wieder geschichtlich gesehen, ne?
Aber wieso? Wir sind der Zahlmeister der EU, wir haben in der Nachkriegszeit viel aufgebaut, wir haben politisch uns stark entwickelt, wir haben einen der größten Kämpfe gegen rechts geführt in einer Republik, obwohl da viele wieder bestreiten werden und sagen, nein, es gibt immer noch zu viele Rechtsradikale und ja, aber im Grunde von der Absolutzahl ist das verschwindend.
Das sieht in Frankreich ein bisschen anders aus, ne?
Genau, und da wird das auch hingenommen, dass so etwas existiert und man muss auch einen gewissen Rand. Ich akzeptiere da auch den extrem linken Rand. Warum kann es nicht eine Akzeptanz geben? Ich glaube, es löst sich von alleine auf. Weil die Akzeptanz ist eine Blase. dieser Leute. Die funktionieren nur unter sich. Kein Mensch in der Masse möchte die haben. Mhm. Also von daher, da gibt es Unterschiede. Aber um das Thema jetzt mal kurz abzuschließen, weil wir noch ein paar auf der Uhr haben. Also sowohl die Lieferung der schweren Waffen bleibt für mich zweischneidig, die Führungsstärke von Herrn Scholz zweischneidig. Obwohl ich noch mal sage, es ist eine arg schwere Aufgabe.
Mhm.
Also in der Balance zu bleiben zwischen kriegsbeteiligt, kriegsunterstützend, im NATO-Auftrag unterstützend, NATO gegen Russland. Da gibt es so viele Grenzschichten, die da ständig auch teilweise weich werden. Das ist ein Balanceakt und der ist schwer.
Mhm.
Und deswegen würde ich ihm jetzt nicht Führungsschwäche unterstellen. Ich unterstelle Scholz eine Öffentlichkeitswirksamkeitsschwäche, weil er komplett das nicht nach außen darstellt. Und auch nicht, man sieht auch die Akzeptanz der Partei und der Regierungsparteien, die quasi nach den Barometern ständig absinken.
Hm.
Das hat damit zu tun.
Ja.
Aber wenn das Thema jetzt
kurz also ja, also ich würde auch sagen, du kannst weiter, oder Olaf darf dich nicht über Twitter mehr blocken und fällt dir noch was anderes zu Twitter ein?
Ja, sehr guter Übergang. Mal wieder Grimme-Preis verdächtig. Der Mann für die Übergänge. Ja, natürlich fällt mir was zu Twitter ein. Elon Musk kauft Twitter. Lustigerweise, er hat es noch gar nicht gekauft und jetzt sieht es sogar aus, als hätte er das Geld gar nicht dafür.
Upsi.
Jetzt sollen irgendwelche Kredite angezogen werden, jetzt soll irgendwas gegengerechnet werden.
Auch Tesla-Aktien hat er, glaube ich, verkauft.
Genau.
Also
jetzt scheint gar nicht mal so das Geld flüssig zu sein, um diesen Kauf abzuwickeln. Jetzt ist da einigen sich aber große Unternehmen anderweitig.
Also diese Geldsummen, die bei ihm da ja im Spiel sind, die sind für mich sowieso überhaupt nicht greifbar. Ich meine, er steckt da bei Sachen drin, wo mega große Raketen Richtung Mond geschickt werden oder Richtung ISS und weiß ich was alles. Also, was da für Summen sind, also da, das ist außerhalb jeder Vorstellungskraft.
Aber letztendlich sind das berechnete Werte eines Sachgegenstandes, der ja kein, da gibt es ja kein Konto mit so und so viel Geld wie bei, also, weißt du, das ist so, als wenn du jetzt plötzlich Käufe tätigst und dein Haus als Gegenwert rechnest. Das ist ja kein Geld, was du zur Verfügung hast. Das ist ein Wert, den du hast, ja, aber der ja akut nicht flüssig zur Verfügung steht.
So rechnet Barcelona aber auch mit ihren Spielern. Ne?
Na sicher, ja gut, die Fußballwelt ist auch so, und das so wie die Börse, das ist auch so ein ganz schwieriges Thema. Aber also insofern können wir gar nicht sagen, Elon Musk kauft Twitter, er würde es gerne kaufen. Er ist aber auch schon da führend drin. Mhm. Und er hat auch schon gesagt, er würde den Trump-Account wieder öffnen wollen. Mhm. Trump ist da gar nicht so wild drauf, weil er hat jetzt ein eigenes soziales Netzwerk, was ich nicht mal kenne. Mhm. Also ich meine, bei Twitter sind so und so viele Milliarden Menschen. Und wer ist denn im Trump-Netzwerk? Mhm. Also, aber da kann er schreiben, da wird er nicht zensiert, weil da liest ja nur er seine Tweets und dann ist das auch egal. Wir sollten das klein machen. Jedenfalls ist so eine der ersten Geschichten wohl, dass er diesen Account wieder öffnen will, wer es braucht. Also, weiß ja
keiner.
Am Ende geht es um Geld.
Und genau.
Für Elon Musk, glaube ich, zählt da gar nichts anderes.
Naja.
Ja, Elon Musk, also ist immer wieder ein lustiges Thema. Schickt Raketen, baut schlechte Autos, kommt nach Grünheide, zeigt auf irgendwelche Bäume und sagt, wieso, hier gibt es keine Wasserknappheit, sonst wären nur die ganzen Bäume nicht da. Also manchmal weiß ich nicht, ob er wirklich so dumm ist.
Ja, also auch die Art und Weise, wie er es gesagt hat,
zeugt war abschätzig.
Sehr, sehr überheblich. Ne? Also,
ja, aber guck dir diesen Mann an, von jemand, der wahrscheinlich im Klassenzimmer noch verprügelt wurde und dem der Müll beim Kopf gestülpt wurde, zum Superreichen.
Ja, also gut, was man ihm halt lassen muss, er ist so das Paradebeispiel, das die Amerikaner gerne haben. Think big, also groß denken und auch gleich mal so eine
so ein bisschen
Giga nicht eine Mega, sondern eine Gigafabrik bauen. Nee,
klar, größer geht's nicht und dann und was auch immer so ist, was sie auch lieben, ist ja dieses Tellerwäscher zum Millionär-Ding, also immer so aus gewissen Verhältnissen hochgekommen. Sie lieben Visionäre, das ist also erst so in dieser Visionärsblase. Schwierig. Also Elon Musk auf Twitter ist für mich momentan noch so ein Thema. Ist mir ehrlich gesagt egal, weil ich weiß nicht, wie in den USA Medienaufsichten sind. Ab einem gewissen Punkt wird es so schwierig, wenn man eine gewisse Menge an Medien aufeinander vereint. muss man mal abwarten, wie sich Twitter entwickelt. Ich habe leider Angst, dass es demnächst auf Akku läuft und die Ecken nicht mehr übereinander passen. Also, ich weiß noch nicht.
Oder schreibt schon deine Nachrichten, die du noch gar nicht verfasst hast.
Ja.
Von, also autonom so.
Es gibt ja auch bei dem Tesla, bei dem Modell 3, das ist ja dieser SUV, ne? Der Tesla 3, das ist der SUV. Da gibt es ja diesen Exhibition Mode. Da kannst du einen Knopf drücken und dann spielt der irgendeine Oper ab und wackelt mit den Türen und so.
Okay.
Ganz interessant. Dann öffnet sich die Motorhaube und die Heckklappe und dann spielt er nach außen.
Okay, das ist nichts Neues. Da gibt es ja diese...
Ja, aber mit Absicht. Verstehst du also?
Ja, ja.
Das soll so, nicht von...
Aber noch viel cooler ist ja, dass du den so wie Kit von Knight Rider sozusagen herbeirufst und der kommt dann und sammelt dich vom Parkplatz ein. Ne? Also...
Ja, oder von der Bodenplatte, je nachdem, wie gut das funktioniert.
Ja.
Aber ja, also gut, wir warten es mal ab. Also wie gesagt, Elon Musk auf Twitter, nicht mein wichtigstes Thema heute. Und ich hake es mal ab und da, hat er halt getan. Ich überspringe mal ein Thema und zwar, das kommen wir vielleicht noch, das stelle ich mal zurück, was ich jetzt hatte. Kommen wir mal zu was Leichten. Maxi Biewer hört auf.
Ja, schade. Ja?
Stefan Raab hat
Maxi Biewer in the house.
Genau, let's kick it. Und Stefan Raab hat es noch besungen. Maxi Biewer. Ja. Hättest du im Hut, wie lange sie da war?
Wie lange?
Ja, wie lange die das gemacht hat als Wetter?
Also ich glaube, war sie eine der ersten, die, ich glaube, sie hat es von Anfang an gemacht.
Ne? Fast von Anfang an, seit 92. Also sie hat 30 Jahre lang jetzt die Wetterfrau gegeben, hört jetzt auf. Wohlverdient, kann man sagen. Sie war ja schon lange liiert Richtung Kanada, soweit ich weiß, hat dann
ein paar... Ja, und will jetzt irgendwie ein bisschen durch die Welt schippern auch.
Und genau, und möchte jetzt dann ihr restliches Leben in Kanada bei ihrem Partner verbringen. Kann man ja sagen, also...
ich glaube, in der Pandemiezeit hat sie auch viel aus Kanada die Sachen gemacht, glaube ich.
Das wüsste ich jetzt gar nicht, weil so doll habe ich RTL da nicht verfolgt, aber ich kenne Maxi Biewer durch den Stefan Raab-Song, weil sie war ja auch sehr prägnant. Also der Punkt war ja, die war ja so eine bekannte Wetterfrau. Also so der Kachelmann war bekannt oder es gab so Leute, die haben es so geschafft, immer wieder sich ein bisschen hervorzutun mit so einem relativ profanen Ding wie Wetter, aber in den USA sind Wetterleute auch sehr bekannt. Mhm. Also die haben es da so ein bisschen.
Kachelmann ist noch durch andere Sachen.
Lustigerweise, wofür eigentlich? Aber das wäre ein eigener Podcast. Der Mann war im Knast. Ich frage mich bis heute, wofür?
Ja.
Das war keine Straftat. Ja, also, egal. Gut. Wäre ein eigener Podcast, gibt es auch schon ein paar drüber, aber jedenfalls Maxi Biewer hört auf.
Schade, weil das war halt immer halt erfrischend. War
lustig,
und, genau. Weil das war halt ehrlich. Und aber wenn sie einen Lachanfall während der Moderation kriegt, dann ist das halt so.
Aber nach 30 Jahren brauchen wir jemanden neuen, der da lacht. So, nächstes Thema. Wir merken es alle, die Spritpreise steigen. Jeden Tag geben 30 bis 50 Taxifahrer auf. Vor allen Dingen in den Ballungsräumen, weil sie die Kosten sich nicht mehr dem gegenüberstellen, was sie einnehmen. Weil die Spritkosten steigen und die Taxitarife festgelegt sind.
Die Homeoffice-Zahlen steigen, also genau. Die Leute
fahren. Ja gut, weniger. Ob man jetzt zur Arbeit mit dem Taxi fährt, also so Luxus.
Du nicht?
Seltenst. Also mein Arbeitgeber ist sehr großzügig in der Ausstattung meines Homeoffice, aber in der Taxischeinvergabe selten.
Gut, aber sagen wir mal so, ich kann mir schon vorstellen, gerade diese aus dem Managementbereich, die sind ja schon eher dann, also mein Nachbar war auch lange Zeit ein CEO von einer Firma und da stand dann auch regelmäßig morgens dann die Taxe vor der Tür, um dann halt zum Flughafen zu fahren, weil er dann Richtung München unterwegs war oder so. Also
ich glaube auch, um das Geschäft zu Hause Richtung Flughafen oder Flughafen zurück geht es nicht. Das ist so ein Ding, das entsteht immer wieder, weil das wird ja auch künstlich, sage ich mal, beeinflussbar. Wir wissen alle, die Parkkosten am Flughafen können horrend sein. Es gibt mittlerweile Angebote, wenn man so ein Stück weiter vom Flughafen weg ist, geht's. Und die Leute wissen natürlich, man muss mal verreisen. Also es gibt auch Möglichkeiten, sein Auto auch mal 2 Wochen irgendwo unterzustellen, bla bla bla. Gibt es alles.
Hast du schon mal dein Auto am Flughafen abgestellt?
Ich? Ja? Wofür denn?
Nee.
Also nochmal zur Erklärung, ich habe Flugangst. Also ich fliege nicht, deshalb muss ich auch keine Autos am Flughäfen abstellen. Aber ich hätte es auch nicht.
Aber du bist doch schon mal geflogen.
Ja, aber verfügte ich nicht. Da
warst du noch willenlos und musstest
mitfliegen. Und autolos vor allen Dingen.
Ach so.
Also auf jeden Fall, Nein, ich glaube aber, das ist nicht der Weg, der es ausmacht. Aber selbst die Kurzstrecken und so weiter, es gibt halt viel, Taxifahren besteht ja viel aus Rumstehen und durch die Gegend fahren und zu warten, dass man eingesammelt wird. Und dieses Herumfahren kostet ja am Ende auch Geld. Und wenn das immer teurer wird, dann wird irgendwann muss die Gegenrechnung kommen und sagen, es rechnet sich nicht. Und wie gesagt, die Taxitarife sind staatlich festgelegt. Die werden festgehalten, was der Kilometer kosten darf. Und da ist halt für viele anscheinend eine Grenze erreicht. 30 bis 50 täglich, das ist auch volkswirtschaftlich ein Thema. Mhm. Weil das sind Leute, die fallen aus der Selbstständigkeit in den Arbeitslosengeldbezug.
Ja, viele Taxi-Inhaber, die sonst noch Mitarbeiter hatten, sind nur noch alleine auf eigene Rechnung sozusagen unterwegs. Ne?
Genau.
Also keine Mitarbeiter mehr, sondern...
Na, das wäre ja auch noch, das ist sowieso relativ ungewöhnlich. Berlin ist sowieso eine Stadt mit vielen Taxifirmen, das ist so ein bisschen mafiös gewachsen. Im Bundesgebiet hat man es relativ häufig, dass die Leute Alleinunternehmer sind, ihre Taxe bewegen und fertig, seltenst mehrere Autos haben. Das ist nicht so üblich. Also in Köln zum Beispiel haben die meisten Leute eine Taxe, die bewegen sie. Oder wenn sie in der Verwandtschaft noch, das kann passieren, dass sie eine zweite Taxe haben, was denn ein Verwandter fährt oder sowas.
Macht ja auch Sinn, dass, weil so ein Auto muss wenn's, bewegt werden.
Wenn es also, steht, bringt es kein Geld.
Genau.
Ne, das ist klar. Ja, ja. Also das gibt es schon. Oder dass zwei Leute ein Taxi fahren, weil du hast halt nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung. Ja, also 30 bis 50 Taxifahrer täglich. Mal sehen, wie die Entwicklung weitergeht. Vielleicht, man kann nicht alles staatlich stützen. Da wird es auch schwierig. Aber auf der anderen Seite, wir werden wahrscheinlich noch zum Flughafen kommen, aber für den Rest...
Ja, kommt drauf an, ob man, aber ich habe es auch schon erlebt, man kommt dann eventuell nicht vom Flughafen weg, weil hier in Berlin-Brandenburg haben wir auch diese besondere Situation, man sieht, dass ein Taxi ankommt, Leute steigen aus und man will einsteigen und der Berliner Taxifahrer sagt,
darf nee, ich nicht.
Ich darf keine, ich muss leer zurückfahren.
Genau. Da muss man auch noch ein bisschen dran drehen. Ich verstehe das Missbrauchspotenzial da drin. Oder das Ungerechtigkeitspotenzial, man wollte da eine Chancengleichheit erzeugen, die ist wie immer ein bisschen überreguliert nach hinten losgegangen. Das hätte sich wahrscheinlich auf lange Sicht geregelt.
Ja, aber das regelt sich doch, da regelt sich das doch auch durch den Markt.
Na klar.
Weil keiner geht dann freiwillig an den Flughafen und wartet dort 5 Stunden und muss dann nur von Schönefeld bis Großzieten fahren oder so.
Und also, auch da sind wir wieder bei den hohen Kosten. Leer hin und her zu fahren, sind auch wieder Kosten.
Ja.
Und da wird der eine oder andere Taxifahrer sagen, wir hier in Kreuzberg dreimal ums Karree fahre, hält mich einer an. Oder am Alex oder in Mitte oder so. Und die Chance, wenn ich einmal zum Flughafen und zurück, dann habe ich zwar eine schöne Fuhre gehabt, aber ich fahre zurück und hab von dem Anteil, den ich verdient habe, 20% wieder verbraten, weil alleine durch die Wege, wo ich keine...
Macht keinen
und
Sinn.
Wollen wir ehrlich sein, natürlich die Flughafen Schönefeld, der BER und die Stadtgrenze, da geht es um 3 Kilometer oder 4 Kilometer. Mhm. Natürlich ist man vom Flughafen schnell wieder in der Berliner Stadt, aber da, wo man reinfährt, warten keine Fahrgäste. Also wenn man im Rudow an der Stadtgrenze ist, wartet nicht ein Fahrgast und sagt, Mensch, ein Taxi, super, nehmen wir jetzt mal. Den winke ich mir mal ran. Und das wird nicht passieren.
Ja.
Und deshalb ist das für die Taxifahrer sehr unbefriedigend. Gut, hohe Spritpreise, Taxifahrer geben auf. Abgehakt. So, jetzt springe ich noch mal ein bisschen, weil Michael Ballack war in der Höhle der Löwen. Hast du das mitbekommen?
Nee.
Irgendwie
als Finanzier oder als...
Nein, als Vorstellender eines Produktes. Mit einer Firma, die er irgendwie unterstützt.
Okay.
Und das ging um irgendein biologisches, abbaubares Reinigungsmittel. Ich habe es nicht gesehen, ich habe nur die Diskussion danach. Das Highlight war, dass die dieses Reinigungsmittel dann in Wasser aufgelöst haben und getrunken haben, um zu zeigen, dass es wirklich unschädlich ist, bla bla bla. Meine Frage war, wäre Michael Ballack nicht in der Lage, selber so ein Unternehmen zu unterstützen, wenn er es wollte? Sieht es gar nicht so gut aus? Oder warum geht er zur Höhle der Löwen?
Gut,
oder hat er ja mit dem Unternehmen eigentlich gar nichts zu tun und hat sich bezahlen lassen, dass er da hingegangen ist?
Mag auch sein. Allerdings glaube ich, ist sein finanzieller Rückhalt vielleicht doch noch geringer als das, was, ich meine, gut, Nico Rosberg, wenn der da sitzt, aber klar, Papa ist auch schon, wer in Monaco groß wird, der hat ein bisschen was auf Tasche. Ja, aber Ich glaube, da ist er vielleicht doch noch eine Nummer kleiner als diese Großinvestoren.
Ja, also die Frage war, oder das war eigentlich auch ein Kurzthema, wie ich denke. Würdest du sagen, also meine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, war, wie komisch ist es, wenn Michael Ballack zur Höhle der Löwen geht? Also hättest du das Wort normal im Kopf oder komisch?
Ein bisschen komisch schon, weil wenn, dann würde ich halt auch denken, dass Michael Ballack, also wenn es jetzt in irgendeiner Sache gewesen wäre, wo er aktiv mitgewirkt hat.
Das kann ich gar nicht einschätzen.
Sei es aus irgendwelchen Hintergründen, so wie sein Sohn ist ja ums Leben gekommen und wenn er sich damit irgendwie beschäftigt hatte, so wie damals die, wie heißt die, Jörg Steiger Stiftung, da ging es ja darum, Sohn ist ums Leben gekommen und danach hat die Familie sich dafür eingesetzt, dass wir eine einheitliche 112 und 110 irgendwie sowas haben. Ne? Also, dass aus so einem Interesse man sich damit reinhängt.
Und, das hat aber wohl nichts damit zu tun.
Ja, deswegen, also das insofern schon ein Stück weit komisch. Ja, oder ist halt ein Best Buddy und der sagt, ich kenne hier den Michael Ballack und dann...
Den nehmen wir mal mit.
Nehmen wir mal mit.
Und dann läuft das mit der Finanzierung. Okay, haken wir ab, weil es irgendwie jetzt kein potentes Thema ist. Mir nur so als Frage, ich habe mich wirklich gefragt, wie komisch ist eigentlich, dass der da hingeht.
Aber gut, vielleicht hat er, ich bin denke mal, der hat genug Geld, aber es ist nicht so viel, dass er so ohne weiteres zweistellige Millionenbeträge irgendwo sagen kann,
ja,
darum geht's, da mache ich gleich mal was.
Da geht es manchmal um 500.000 und eine Beteiligung oder so. Aber egal, lassen wir es mal so hingestellt. Vielleicht war auch der Werbeträger. Ist legitim, wenn er das machen möchte, ist das in Ordnung?
Vielleicht braucht er ja auch Geld und ist insolvent und hat Angst, dass er in London irgendwo im Knast landet.
Da kommen wir auch noch zu. Möchte ich jetzt nicht als Brücke nutzen. Ich würde aber auf der...
Aber war nicht schlecht schon wieder, ne?
War gut. Wir bleiben jetzt beim Thema komisch und merkwürdig. Da kann ich dir versprechen. Wir bleiben jetzt beim Thema komisch und merkwürdig, nämlich...
Wir waren doch schon mal Herr Scholz, also...
Ja, der ist mehr komisch, aber weniger merkwürdig. Okay. Aber bei komisch und merkwürdig kann ich dir was anbieten. Und zwar letztens gab es in einem Interview von Harry Weinfurt... Harry Weinfurt. Da gab es die Aussage... Der Preis ist heiß, ist ja zurück und jetzt hat er sich gesagt, warum er denn nicht die Mini-Playback-Show, also er hat die nächste Holländerin gleich mit reingezogen, die Holländer unter sich, die können das auch nicht lassen und
soll das jemand anders machen, nicht Mareike Amade?
Ja, das ist ihm nicht raus, aber ich habe eigentlich mir die Frage gestellt, als er dieses sagte, die Mini-Playback-Show, also kannst du dich noch an diese Show erinnern? Zauberkugel, Blase, ja, sie singen und so weiter.
Mini-Playback-Show, irgendwie so, ja.
Was eigentlich ein bisschen merkwürdig war, das wirkte alles so, es war ja bekannt, dass diese Show sehr beliebt bei einer gewissen Gruppe von Pädophilen und so war. Also es gab ja durch die doch sehr auf die Idole angepasste Kleidung und so weiter. Und ich glaube, heute funktioniert das nicht mehr. Ich glaube, heute ist das Ding schon ein Shitstorm, wenn das überhaupt geplant wird. Ich glaube, da werden viele Experten, die gesagt haben, du Harry, nimm sonst mal nicht übel, aber wir haben mittlerweile Twitter, das funktioniert nicht mehr. Wenn wir heute nur die Idee haben, ziehen die uns da durch den Dreck und machen uns alle zu einem pädophilen Sender. Wir lassen das mal. Also ich glaube nicht, dass das heute noch funktionieren kann.
Willst du lieber Linda de Mol wieder haben?
Das war genauso furchtbar. Also ich glaube auch, die gute Linda ist auch mittlerweile in einem fortgeschrittenen Alter, wo die auch keine Hochzeiten mehr zeigen will, weil bei ihr sind ja auch nur 3 oder 4 schief gegangen. Mhm. Also von daher lustig, dass die Traumhochzeit gemacht hat, obwohl die eigentlich ehetechnisch, keine Fachfrau war, muss man nett so sagen. Ja, also Harry Weinfurt, Mini-Playback-Show, ich würde es mir nicht angucken.
Nee. Ich meine, wir haben schon The Voice Kids. Das,
das ist auch schon schlimm genug.
Das muss reichen.
Ja. Wisst ihr? Das ist nämlich unser Statement. The Voice Kids muss reichen. Ja, jetzt haben wir noch so ein paar Restthemen. Du hast schon eins angeschnitten und nehmen wir es einfach auf. Bobble ist im Knast. Alle sind ganz empört, teilweise traurig, teilweise empfinden sie es als ungerecht, teilweise als zu hart. Sag mir mal ganz kurz deine Meinung dazu. Also Bobble muss vor Gericht.
Und also so wie, wer war denn das, der hat gesagt, also egal was ist, als Tennisspieler war er klasse. Ich bin damals auch nachts aufgestanden, um bei den US Open extra seine Spiele zu gucken. War damals auch total tennisbegeistert. Ich habe es nicht selber gespielt groß, aber also Tennismatch, wenn Boris Becker gespielt hat, Steffi Graf, so also diese Zeit war natürlich mega hier in Deutschland. Verglichen mit den heutigen deutschen Spielern schaffen die nicht diesen Hype, den die damals geschafft haben. Aber
das muss man zu sagen, der Hype wurde nicht ausgelöst durch die Persönlichkeit, sondern wirklich durch diesen unerwartbaren Sieg in Wimbledon, ne? Und dann noch von einem 17-Jährigen.
Wobei er war in dem Jahr davor ja auch schon weit gekommen und nur eine Verletzung hat ihn gestoppt. Also so ganz, also für die Leute, die
Tennis verfolgt haben zu der Zeit.
War der nicht ganz unbekannt.
Ne? Nein, natürlich nicht. Und auch, also man erinnert sich noch, und komischerweise, warte mal, das war, ich glaube, ich war 14 oder so. Hm. Ich bin gar nicht, müsste jetzt nachsehen, das Jahr nachsehen, wann er den ersten Wimbledon-Sieg hatte. Ich war, glaube ich, 13 oder 14. Ich habe dieses Spiel auch gesehen, lustigerweise das Finale. Und ich kann mich auch noch an dieses Ass erinnern, diesen letzten Aufschlag, der schon tausendmal im Fernsehen gezeigt wurde, wo die Hände hochreißen und so. Also tennismäßig brauchen wir uns da nicht unterhalten. Ja. Komischerweise ist meine Empfindung, aber das ist halt schwierig, wenn du in einem jungen Alter plötzlich so viel Geld verdienst, wenn du plötzlich so hoch schießt in deinem und du bist noch gar nicht reif. Und wenn man ehrlich sein, ich glaube, von geistiger Reife ist Boris Becker augenscheinlich schon immer ein bisschen weiter weg.
Ja, also insofern ist es eher so vom Typ her, wo viele auch so noch den Mutterinstinkt haben und sagen, oh, der arme Junge tut einem eigentlich irgendwie leid. Also,
aber er hatte ein gesundes Elternhaus. Man wundert sich eigentlich, und er hatte, als er noch, man kann sich Leute, die früher da schon da waren und so ein bisschen verfolgt haben, als er noch Peter Bosch und Ion Thiriak um sich herum hatte, ich glaube, die hatten zu der Zeit alle Hände voll zu tun, den im Zaum zu halten.
Ja.
Also,
aber ich glaube jetzt gar nicht mal, dass der damals so schon ein wilder Teenager war, sondern.
Doch. Er ist mit 18, ja, doch, er hat sich doch, da hat doch seine Mutter, es gibt ja diese Geschichte, er hat sich ja damals diesen Porsche 959, diesen Versuchsträger, wo es ja nur 200 Stück von gab, den kaufte er sich ja, er konnte sich ihn auch locker leisten, war gar kein Problem. Und seine Mutter empfand dieses Auto als zu schnell für ihn, und wo sie auch recht hat, er war Fahranfänger. und hat dieses Auto, glaube ich, für 50.000 Mark oder für 100.000 Mark verkauft. Also er hatte aber einen Wert von über 1 Million, weil es halt ein Versuchsträger war. Okay. Und empfand schon damals, also da gab es schon diese Geschichte. Also,
aber immerhin hat er auf Mama gehört.
Nee, Mama hat den so verkauft, einfach so. Also da war nicht viel mit Hören. Aber das Ding ist ja, also irgendjemand hat wahrscheinlich in seiner Garage einen Porsche 959 stehen, wo als erster im Fahrzeugbrief Boris Becker steht. Orgelein, der wird wahrscheinlich irgendwo in einem Museum gelandet sein oder in einem privaten Museum. Jedenfalls, also von geistiger Reife mag er mal ein bisschen weg gewesen sein. Er war auch wahrscheinlich zu sehr seinem Genuss und seinem Leben zugeneigt. Sowohl auf der Frauenbasis als auch auf der Geldbasis, weil mir wird nicht klar, ich meine, der Mann hat, irgendjemand hat es mal versucht, oder ich habe mal eine Summe gelesen, 230 Millionen Mark, 240 Millionen D-Mark, die da eingenommen worden sein können, und da sind noch nicht mal alle Werbeverträge erfasst worden.
Du, und ganz ehrlich, also ich bin froh, wenn ich meine Steuererklärung abgeschlossen habe und abschicke zum Finanzamt. Ich in seiner Position hätte da auch null Überblick über diese Finanzsachen, wenn ich auch noch so intensiv einem Job nachgehe. Hm. Ne? Der körperlich anstrengend ist, wo du nicht nachlassen kannst, wo du eine Einzelperson bist. Also er musste die Leistung bringen. Hm. Nicht in irgendeinem Team, nicht in einer großen Firma, wo man nur irgendwo Präsident, CEO oder sonst was ist.
Ich glaube aber, er hat es danach verkackt. Er hat sich danach als Geschäftsmann gesehen, und das war er eben nicht, weil ihm Erfahrung fehlte, Geschick fehlte. Er ist ja furchtbar, ich glaube, er hat in Stralsund vielleicht
ein Autohaus, ne?
Ein Autohaus, ein Mercedes-Autohaus gehabt oder hat es noch. Er hatte diverse Mercedes-Autohaus, er hatte diverse Kooperationsverträge mit Online-Anbietern damals, mit AOL, kennen wir alle und so.
Bin ich schon drin oder was?
Genau. Und also er hat ja gewisse Sachen gemacht, die wären auch, er hat mit PokerStars.de eine Kooperation gehabt. Also er hat ja gewisse Sachen durchaus auf dem Teller haben können.
Na klar, die Leute sind ja auch an ihn rangekommen.
Ja.
Also er war ja, wie gesagt, wir reden jetzt über ihn, obwohl der schon seit Ewigkeiten aus dem Geschäft ist. Hm. Ja, also wir reden jetzt nicht über einen Michael Stich oder einen Michael Westphal, der war damals auch, den kennt heute keiner mehr.
Ja. Er ist schon Name und und er ist auch in Großbritannien hoch anerkannt. Hm? Also haben wir die Folge gesehen von Top Gear, von der Autosendung, wo er da als Stargast war. Also der wird da bejubelt, die Briten lieben ihn. Er ist ja auch tenniskundig, er ist ja auch nicht dumm. Also er hat so sein Fach. Und das Witzige fand ich, die haben mal in einem Interview, haben sie mal gefragt, ja hier, in einem Spiel, und da ging es irgendwie um den Davis Cup, 1900 knipst mich tot, im Spiel gegen, weiß ich, irgendeinen Spieler genannt. Und der hat gesagt, ja, kann ich mich noch dran erinnern. Und dann hat er gesagt, ja, da gab es so eine Szene wie, und dann nannte er einen Vorfall und dann hat der Boris Becker so gesagt, ja, das war irgendwie beim Stand von 3-4 und er hatte Aufschlag und er hat er hat ein ganz detailliertes Wissen über seine Spiele und da war schon faszinierend, da ich dachte, das ist ja unglaublich und also der ist schon tenniskundig und der kann auch was, aber wir sind ja auf ein ganz anderes Thema gekommen. Er ist jetzt im Gefängnis, er ist wegen Insolvenzverschleppung verurteilt worden. Insolvenzverschleppung ist ein Thema, das fliegt ja in Deutschland auch um die Ohren. Und ich weiß, in meiner Vollstreckungstätigkeit war es ganz oft so, wenn man mit insolventen Firmen zu tun hat, wenn man insolvent ist, dann ist es ja vom Prinzip ganz kurz erklärt so, man ist zahlungsunfähig, man hat Gläubiger, die von einem Geld kriegen und man muss diese Gläubiger im Insolvenzverfahren alle gleich behandeln. Das heißt, wenn man 100 Euro in der Hand hat und man möchte seine Gläubiger bedienen und man hat 10 Gläubiger, kriegt jeder 10 Euro. So, man kann nicht sich aussuchen und sagen, ich nehme jetzt Gläubiger XY, dem schulde ich genau 100 Euro, dem gebe ich dir zurück, dann bin ich ein Gläubiger los, das darf man nicht. Das ist Insolvenzverschleppung, man bevorzugt
dann. Oder auch nicht sagen können, meine Frau kriegt noch erstmal 50 Euro oder mein Sohn.
Man behält seinen Eigenanteil und der Rest wird verteilt. Und der Punkt ist, und das ist in Deutschland, das war selbst.
Da ist er, glaube ich, viel zu leichtgläubig. So,
und er hat gedacht, in Deutschland hätte er sich vielleicht rausmummeln können. Da hätte er vielleicht einen Richter gefunden. Also, obwohl Insolvenzverschleppung ist kein Spaß. Nee, da gibt es wenig.
Glaube ich hier auch nicht.
Wirtschaftsrichter sind kein Spaß. Und ich weiß, wie gesagt, selbst in meiner Tätigkeit in der Vollstreckung, wir haben oft darüber diskutiert, wie wir damit umgehen. Selbst da als mittelbare Behörde. Also selbst da haben wir diskutiert, wie wir damit umgehen, um uns nicht in irgendwelche Bedrängnis zu bringen. Also es ist ein schwieriges Thema, aber da war er deutlich zu naiv und er ist eigentlich auf etwas, also man muss im Insolvenz seine gesamten Werte angeben, dem Insolvenzverwalter.
Die hat er aber nicht im Überblick, das kannst du mir nicht sagen.
Ja, und er hat wahrscheinlich auch Sachen gar nicht als wert gesehen, so ein Pokal, ein Tennisschläger, dass das einen Wert darstellt. Aber im Grunde muss man sagen,
eine Besenkammer oder weiß ich was, ne?
Ja. Also man muss sagen, da geht es halt um Kleinigkeiten, aber da ist er auch viel zu naiv rangegangen. Und jetzt ist er vor einem Gericht gescheitert. Die Richterin hat das nicht als lustig empfunden und hat ihn verurteilt. Zu 2,5 Jahren. Tatsache, er wird nach 13 Monaten wohl rauskommen können. Seine Verwandtschaft, Ex-Frauen, diverse, haben jetzt, also sind da ganz betroffen.
Angela Ermakova hat sofort gepostet, dass er sie noch mal um Geld gefragt hätte. Ne?
Genau. Ja gut, okay, er hat jetzt eine Modeltochter. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls, aber ist auch aus seiner Sicht, ist das zu hart, das Urteil?
Ja, also ich finde es halt immer schwierig, wenn ich dann sehe, dass irgendjemand wegen Totschlags auf Bewährung freikommt. Da ist ein Mensch gestorben. Und andersrum hast du jemanden, so wie Becker oder hier Uli Hoeneß, ne, die halt wegen Finanzvergehen, die ja trotzdem auch abgezahlt werden müssen. Also ist ja jetzt nicht so, dass er ins Gefängnis geht und dann nichts mehr zahlen muss.
Nee.
Also die Forderung bleibt ja bestehen.
Na sicher.
Und die muss auch irgendwann erfüllt werden. Und also insofern, da gibt es ja dann vielleicht hoffentlich irgendwann nochmal eine Gerechtigkeit oder ja, vielleicht gibt es dann auch irgendwelche Vergleiche, wo dann irgendein Gläubiger sagt, okay, ich verzichte auf 20% von der Sache und dann, wenn ich das jetzt kriege, dann ist das dann damit abgegessen. Alles Möglichkeiten, aber Vergleich zum Totschlag, wo oder Mord oder so, wo jemand
da kommt es aber selten zu Bewährungen. Aber egal wie, ich weiß aber, was du meinst, es gibt natürlich ein Missverhältnis.
Ja, also, aber auch hier bei Autorennen oder so. Wenn dadurch irgendjemand durch einen Autounfall dann zu Tode kommt. Haben wir doch auch schon gehabt, hier, dass die Leute dann nicht im Knast gelandet sind, sondern Bewährung oder weil sie nicht zurechnungsfähig waren zu dem Zeitpunkt. Oder?
Ja.
Und das ist dann halt.
Das ist ein Missverhältnis, so. Auf jeden Fall. Aber der Punkt ist natürlich, man kann natürlich, also es gibt ja Gesetze und die sind halt einseitig. Und hier hat jeder, also was das Missverhältnis ist, jeder hat hier mit dem Promi-Bonus gerechnet. Jeder hat gedacht, den Bäcker, den schicken die nicht in den Knast. Das machen die nicht. Und trotz allem ist es diesmal so gekommen und in gewisser Form beruhigt es mich auch, weil es ganz einfach zeigt, dass sich jemand hat nicht davon blenden lassen und hat gesagt, okay, nein, das Gesetz sagt das, die Verstöße sind da. Mhm. Und wollen wir ehrlich sein, die Strafforderung waren 7 Jahre. Also er ist trotz allem glimpflich. Und wenn er nach 13 Monaten rauskommt, ist er, ich weiß gar nicht, ob er das sieht, wie glimpflich er davon gekommen ist. Wahrscheinlich mal wieder nicht. Also er wird 1/6 der Strafe abgesessen haben, die eigentlich auf dem Papier stand für so etwas. Und jeder andere außer Boris Becker hätte die auch bekommen.
Und sagen wir mal so, im Gefängnis, ich weiß nicht, wie angesehen oder nicht angesehen. Ich glaube, er ist sogar unter den Gefängnisinsassen noch quasi angesehen.
Selbstverständlich. Er hat keinen getötet, er will keine Grenzschicht. Ja. Und im Gegenteil, viele der Gefangenen werden sich sogar was versprechen von dieser Bekanntschaft.
Ja.
Ja. Also er wird eher noch, ich glaube, er wird ein relativ ruhiges Leben haben, aber anscheinend ist ihm der Ausstattungskomfort nicht ausreichend. Er findet die Verpflegungsportion zu klein.
Aber viel größer als eine Besenkammer auch nicht.
Genau, und da hat er eine Menge Spaß drin gehabt.
Ja.
Den kann er wieder haben, aber er möchte es nicht.
Ja.
Das Gegenüber ist ihm nicht genehm in so einem Fall. Aber egal wie. Nein, also Boris Becker am Ende, also ja, der Vergleich, den du bringst, der ist natürlich klar zu sagen, es steht nicht im Verhältnis zu anderen Straftätigkeiten. Wir reden jetzt aber über Deutschland und Großbritannien. Mhm. Also wir vergleichen jetzt auch zweierlei Sachen. Ich bin aber der Meinung, er ist halt auf eine Richterin getroffen, die es durchgezogen hat.
Mhm.
In ihrem Maß sogar ganz gut. Und hat sozusagen ihn verknackt und ich finde, zu Recht.
Jo.
Also bleibe ich leider dabei, so sehr seine sportlichen Erfolge auch zu schätzen sind.
Jo.
Jo, das war's mit dem letzten Thema. Wir sind durch. Das war übrigens die 21. Sendung, die wir zusammen machen. 21 Folgen waren es, werden noch ein paar werden.
Jo.
Damit soll es das für heute gewesen sein. Mein Name ist Markus Rosinski. Mir gegenüber war der wundervolle Marc Domagala mit allen sinnvollen
und nicht sinnvollen
und den anderen Einwürfen ins Thema. Und ja, wir hören uns demnächst unregelmäßig wieder.
Ja, machen wir.
Alles klar. Bis dann und tschüss.